Momentum. Menschen leben stärken. Der Podcast der CS Caritas Socialis.
Gerda Schmidt, eine Pionierin in der österreichischen Gesundheits- und Krankenpflege, berichtet über große Schritte im österreichischen Gesundheitswesen und wie sie und die CS dazu beigetragen haben. Im Interview mit mir, Pia Karl. Heute haben wir einen ganz, ganz spannenden Gast bei uns, und zwar eine richtige Pionierin. Ich freue mich sehr, dass ich heute dich bei uns begrüßen darf. Gerda Schmidt, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Du bist eine wirkliche Pionierin in der CS. Weiters bist du ein ganz exzellentes Beispiel dafür, was Weiterbildung in der CS bedeutet. Du hast in der CS schon einiges bewirkt und du darfst auf ganz Erfolgreiches zurückblicken. Und jetzt ist gleich meine erste Frage: Warum sage ich denn zurückblicken?
Ich denke, das liegt daran, dass ich seit 1. Dezember in Pension bin, nach 29 Dienstjahren. Aber ich darf auch weiterarbeiten in der CS und jetzt mit einer Beschäftigung, die mir besonders Freude macht, nämlich das, was ich gelernt habe, auch an andere Mitarbeiter weitergeben als Trainerin.
Als Trainerin, was trainierst du?
Hauptsächlich sind es Workshops in der palliativen Geriatrie, HPCPH, das heißt Hospiz und Palliativcare im Pflegeheim. Das sind einwöchige Workshops, die wir gemeinsam mit einer Ärztin, einem Arzt anbieten. Und wenn ein Haus in Österreich ein HPCPH-Haus sein will und auch eingetragen wird bei Hospiz Österreich, dann müssen 80% aller Mitarbeitenden so einen Workshop besucht haben. Und da es ja immer wieder auch einen Wechsel im Personal gibt, müssen diese Workshops kontinuierlich angeboten werden. Und ein zweiter Schwerpunkt für mich ist das Pflegemodell, nachdem die CS schon ganz lange arbeitet. Das ist das meuetische Pflege- und Betreuungsmodell. Da bin ich meuetig Dozentin und darf auch Basiskurse für die Mitarbeiter anbieten.
Wir werden jetzt auch gleich nochmal darauf eingehen, was eine meuetig Dozentin ist. Vorweg möchte ich aber gleich betonen, dass wir bereits in der Folge 12 das Thema meuetig schon per se behandelt haben. Und zwar habe ich da mit Angelika Maurer darüber gesprochen, was die meuetig ist. Und sie erklärt uns auch, wie diese in der CS angewandt wird und verankert ist. Also wenn man die Folge noch nicht gehört hat, kann ich die auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Dann kommt man wahrscheinlich auch heute bei der Folge ein bisschen besser mit.
Meuetig-Dozentin, das ist ja, soweit ich das verstanden habe, ein Titel, den man heutzutage ja gar nicht mehr wirklich erwerben kann, weil du ja bei der Entwicklung der Meuetig mitgewirkt hast.
Ja, also oder? Es ist so, dass es Meuetig-Trainerinnen gibt, die eine spezielle Ausbildung machen, und zwar in Deutschland, in Österreich und inzwischen auch in der Schweiz und in den Niederlanden, wo die Meuetig ja auch herkommt. Und für jemanden, der auch an der Entwicklung des Modells mitgearbeitet hat, gibt's dann noch die Möglichkeit, zur Meuetig-Dozentin ernannt zu werden. Und nachdem ich 2008 meine Masterarbeit zur Entwicklung eines meuetischen Instruments zur ethischen Entscheidungsfindung geschrieben habe, habe ich vor ein paar Jahren von der in Österreich Verantwortlichen für das meuetische Pflege- und Betreuungsmodell diesen Titel zuerkannt bekommen.
Was genau hast du da entwickelt?
Es war damals für uns sehr, sehr klar, dass es in der stationären Pflege ganz viele Herausforderungen gibt, dass Menschen wissen eigentlich, was sie am Lebensende wollen, dass es aber mit ihnen oft nicht besprochen wurde. Und es gab da eine sehr dramatische Situation, das weiß ich noch, es war der 23. Dezember 2006, als eine Ehefrau von einem sterbenden Bewohner unbedingt wollte, dass er ins Krankenhaus kommt. Und er ist dann vor dem Haus noch auf der Krankenbahre verstorben, hat also das Krankenhaus gar nicht mehr erreicht. Und dann war die Forderung meiner Mitarbeitenden, da muss es in Zukunft etwas geben, damit wir vorher darüber sprechen, wie wir in den Situationen handeln, damit sowas Dramatisches nicht noch einmal passiert. Und wir waren damals gerade am Beginn unseres Projekts Hospizkultur und Mäeutik. Und das war dann einfach für mich so der Auftrag aus der Mitarbeitergruppe, hier zu schauen, wie wir in Zukunft das verhindern können oder reduzieren können. Und mir war dann bald klar, wir können keine Ethikkomitees wie in Kliniken machen. Das ist nicht zielführend hier. Es braucht was Spezielles. Und ich habe mich dann viel mit der sokratischen Gesprächsführung beschäftigt, auf die die Mäeutik auch zurückgeht, und habe aus dem heraus angepasst an die Bewohnerinnenbesprechung, die es in der Mäeutik gibt, eine spezielle Besprechung entwickelt für ethische Fragestellungen. Und wir haben dann schon 2007, 2008 auch damit begonnen, das in der CS zu implementieren.
Wow, okay. Und was genau sind da für Fragestellungen?
Also es ging ganz stark darum, mit den Menschen bzw. mit den Angehörigen darüber zu sprechen, ob am Lebensende bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand noch eine Wiederbelebung stattfinden soll, ob ein Krankenhausaufenthalt in jedem Fall gemacht werden soll und auch, ob eine künstliche Ernährung über eine PEG-Sonde angedacht werden soll, wenn jemand nicht mehr essen und trinken kann.
Ah, okay, ja, tatsächlich hört sich das ja eigentlich ganz stark nach dem Vorsorgedialog an. Und auch dazu gibt es schon eine Folge über vorausschauende Planung am Lebensende. Und zwar ist das die Folge 6 von Momentum mit Manuela Tschuk. Der Vorsorgedialog regelt ja auch solche wichtigen Fragen am Lebensende, oder? Also wie ist dann das Zusammenspiel dieser beiden?
Die ethische Bewohnerinnenbesprechung ist quasi ein Vorgänger vom Vorsorgedialog. Das erste war eigentlich das Palliativblatt, das entwickelt wurde von einem Palliativmediziner und einer Diplomierten, von mir dann integriert wurde, quasi als Ergebnisblatt der Bewohnerinnenbesprechung. Und dieses Palliativblatt haben wir dann auch in Akutsituationen den Notärzten vorgelegt. Ab 2013 HPCPH-Workshops gemacht in verschiedenen Wiener Pflegeeinrichtungen. Zu der Zeit war die ethische Bewohnerinnenbesprechung in der CS schon was völlig Normales. Und wir haben auch damals gesehen, dass die Zahl der Krankenhausaufenthalte am Lebensende deutlich reduziert werden konnte durch diese Gespräche, weil man eben gewusst hat, was die alten Menschen wollen. Und in den anderen Einrichtungen war es immer wieder Thema, wir wollen eigentlich nicht, dass unsere Bewohner am Lebensende ins Krankenhaus kommen, und wir wissen auch, was sie gern hätten, aber es ist nichts verschriftlicht. Und ich habe ihnen dann immer erzählt, wie es bei uns läuft, und die hätten alle gern diese Formulare gehabt. Und aus dieser Not heraus haben die Frau Dr. Annette Henry und ich jemanden vom Beirat für HPCPH bei Hospiz Österreich angesprochen, ob man nicht hier etwas entwickeln kann, was für die Pflegeeinrichtungen zur Verfügung steht. Und aus dem ist dann eine Expertengruppe entstanden aus allen Berufsgruppen und aus allen Bundesländern, wo wir uns angeschaut haben, was gibt's schon, weil es gab auch im Burgenland sowas Ähnliches und in Tirol. Und wir haben dann den heutigen Vorsorgedialog entwickelt und lange prüfen lassen durch die Ärztekammer und dann auch am Patentamt schützen lassen. Und der war anfänglich nur fürs Pflegeheim gedacht, und heute ist es so, dass auch die Betreuung zu Hause mit dem Vorsorgedialog arbeitet. Und aktuell schulen wir gerade in Online-Schulungen Hausärzte im Vorsorgedialog. Die bekommen zwei Module angeboten und können dann, wenn sie die besucht haben, auch in ihrer Arztpraxis Vorsorgedialoggespräche führen.
Das heißt, dass das Palliativblatt, das du ja schon erwähnt hast, ein Teil der BewohnerInnenbesprechung wurde. Wie kann man sich das also vorstellen? Also wie genau wurde das dann aufgenommen?
Als Ergebnisprotokoll. Also es war praktisch das Protokoll, wo dann auch drinnen stand zu den einzelnen Punkten, was sich der die Bewohnerin bzw. die Angehörigen in solchen Situationen wünschen. Und ich habe so im Laufe der Zeit schon die Erfahrung gemacht, wenn wir die Rettung gerufen haben oder einen Notarzt, dass die das auch bald wussten, dass wir so ein Instrument verwenden und auch schon gefragt haben, gibt es ein Palliativblatt? Weil die froh waren natürlich, wenn schon Dinge vorbesprochen waren und sie nicht allein eine Entscheidung treffen mussten.
Das heißt, eigentlich ist die Idee dahinter unter anderem Klarheit, aber auch Entlastung.
Genau, ja. Also es war für die Mitarbeitenden, vor allem in der Nacht und am Wochenende, ganz wichtig, dass es hier was Schriftliches gibt. Diese Besprechungen wurden auch oft von den Mitarbeitenden eingefordert. Wenn sie gemerkt haben, ein Zustand verschlechtert sich, war oft die Anfrage, können wir hier eine Bewohnerinnenbesprechung machen, damit wir, wenn wir allein sind, wissen, was gewünscht wird. Und dieses Gespräch hat ja nicht bedeutet, dass man nichts mehr macht. Es hat nur Klarheit geschaffen. Und wir haben natürlich auch weiter einen Notarzt gerufen. Aber es war nicht der Druck auf die Notärzte, jeden ins Krankenhaus zu schicken, sondern sie haben oft vor Ort eine Medikation verabreicht und dann aufgrund der Dokumentation auch gut entscheiden können, ob jemand ins Krankenhaus transferiert wird oder ob er, wenn er sterbend ist, auch in der Einrichtung sterben darf.
Ursprung hatte das Ganze also dann in der CS. Wie wird denn das Palliativblatt heute noch verwendet oder wurde es sozusagen dann schon ganz vom Vorsorgedialog abgelöst?
Das Palliativblatt verwenden wir inzwischen gar nicht mehr, sondern wir haben in der CS, nachdem der Vorsorgedialog freigegeben wird, gemeinsam mit Hospiz Österreich den Vorsorgedialog eingeführt. Und da gibt es in allen Wohnbereichen und in den Wohngemeinschaften Menschen, die speziell als Moderatoren ausgebildet wurden und gemeinsam mit den Palliativmedizinerinnen diese Gespräche machen und dokumentieren.
Was mich dann noch interessiert ist, wie wurde das Ganze entwickelt? Weil soweit ich weiß, hast du ja mit Cora van der Kooi, der Begründerin des MIOIT, was mich dann noch interessiert ist, wie wurde das Ganze dann auch weiterentwickelt? Denn soweit ich weiß, hast du ja mit der Cora van der Kooi, der Begründerin des meiotischen Pflege- und Betreuungsmodells, ganz eng zusammengearbeitet.
Ich hatte 2003 das Glück, dass ich eingeladen war zu einem Workshop für Stationsleitungen damals, dass sie geleitet hat, gemeinsam mit Elisabeth Bauer aus Oberösterreich, wo uns die Meutik als Pflegemodell vorgestellt wurde. Und wir haben dann gemeinsam in einer Abstimmung entschieden, dieses Pflegemodell wird in der CS eingeführt. Ich habe meinen Basiskurs bei ihr machen dürfen. Ich habe dann auch ganz viele Aufbautage bei ihr gemacht und habe dann eben meine Masterarbeit geschrieben. Und nachdem es sich ja um ein meiotisches Instrument handeln sollte, war ich während der ganzen Zeit immer mit ihr in Kontakt, weil sie wollte, dass wir weiterentwickeln. Da war sie immer offen dafür, aber natürlich in Absprache. Und im Anschluss an diese Masterarbeit, die sie positiv bewertet hat, war ihr ganz wichtig, dass ich eine Trainerausbildung mache.
Die du dann natürlich auch gemacht
hast. Die ich eigentlich gar nicht machen wollte damals, weil ich nach meinem Studium ein bisschen Luft wollte. Ich habe sie gemacht, ich habe sie noch in Deutschland gemacht, weil es da in Österreich noch keine Trainerausbildung gab. Und rückblickend bin ich natürlich sehr glücklich darüber, dass ich es machen konnte. Und bis auf die letzten zwei Module konnte ich auch diese Ausbildung bei Cora van der Kooi machen, aber sie ist dann so erkrankt, dass sie die letzten Module leider nicht mehr selber
machen konnte.
Ich
finde es sehr interessant, weil auch mit dem Gespräch mit Angelika Maurer war es einfach für mich so offensichtlich, sobald das Thema Meiotik aufkommt, ich weiß nicht, da ist es einfach so, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der CS zu strahlen beginnen. Und das war jetzt bei dir auch der Fall.
Ja, also ich kann mich gut erinnern, wie uns das Modell vorgestellt wurde. Elisabeth Bauer aus Sierning in Oberösterreich hat das in ihrer Einrichtung schon implementiert gehabt und hat da auch einen Preis gewonnen. Da gab es damals einen Pflege-Oscar zu gewinnen. Und ich habe diese Arbeit gelesen und habe irgendwie gesagt, das machen wir eh schon alles. Das können wir nehmen, das Modell, weil wir machen das schon. Heute weiß ich natürlich, dass wir die Haltung hatten, so zu arbeiten, aber dass es durchaus noch viel Arbeit gab, dieses Modell auch zu implementieren. Und was ich das Besondere finde, ist diese Herangehensweise und die Betrachtung von Menschen, die betreut werden, von Pflegepersonen und von Angehörigen gemeinsam. Also wir schauen nicht nur auf die zu Pflegenden und nicht nur auf die Pflegenden, sondern die Angehörigen sind auch ein ganz wichtiger Teil. Und es ist ein Pflegemodell, wo alle Mitarbeiter einen Basiskurs besuchen, 3 Tage lang, und dann auch wissen, um was es geht. Das ist ja bei einem Pflegemodell nicht selbstverständlich.
Ja, dann schaue ich gleich zur zweiten Frage oder zum zweiten Thema, das mich bei dir wahnsinnig interessiert. Die CS ist ja generell ein Modellbetrieb dafür, Wissen zu teilen, und das nicht nur intern, so wie du es uns gerade bei der Meutik geschildert hast, sondern auch extern. Und du bist mit 2 weiteren Personen in der Leitung des interdisziplinären Lehrgangs für palliative Geriatrie. Wie bist du dazu gekommen und was ist der Inhalt des Lehrgangs?
Also ich habe selber 2006 bis 2008 an der IF, die es heute leider nicht mehr gibt, einer Fakultät der Klagenfurter Universität, meinen Masterlehrgang gemacht. Und wir haben damals schon festgestellt, dass die 160-Stunden-Lehrgänge nach dem Bonner Curriculum, wie sie auch am Kardinal-König-Haus angeboten werden, dass die nicht die Bedürfnisse von Mitarbeitenden berücksichtigen, die in der Geriatrie arbeiten, sondern die sind sehr speziell auf Palliativstationen und auf Hospize ausgerichtet. Und ich habe auch Mitarbeiter gehabt, die dort den Lehrgang besucht haben, die dann zurückkamen und gesagt haben, da ist zu wenig Geriatrie drinnen, da ist zu viel Hospiz- und Palliativstation drinnen. Und es gab damals schon Überlegungen an der IF, so einen Lehrgang für palliative Geriatrie zu entwickeln. Und ich war da auch eine Zeit lang damals schon in der Entwicklungsgruppe drinnen, bin dann wieder ausgestiegen. Aber aus dem, was damals schon entwickelt wurde, ist dieser heutige 3-Wochen-Lehrgang entstanden, der in den 3 Hauptstädten Wien, Berlin und Bern stattfindet, jeweils mit einer Lehrgangsleitung vor Ort und in Kooperation mit der Fachgesellschaft für palliative Geriatrie. Und es war so, dass der Lehrgang ursprünglich als Universitätslehrgang angedacht war, aber die Zielgruppe nicht die ist, die einen Universitätslehrgang braucht, weil auch Menschen, die eine Pflegeassistentenausbildung haben, die in der Seniorenbetreuung sind, hier ein Know-how brauchen, das sie sonst eigentlich nur in stundenweisen Fortbildungen bekommen. Und das sind nicht die, die eine universitäre Ausbildung wollen. Und wir wollten auch Menschen in dem Lehrgang haben, die aus der Praxis kommen und nicht nur Leitende. Und dann wurde dieser Lehrgang eben ursprünglich von österreichischer Seite her von Professorin Katharina Heimerl geleitet. Und sie hat dann mich angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das von ihr zu übernehmen und ob die CS vielleicht Interesse hat, hier als Anbieter einzusteigen, weil der Lehrgang sollte von Pflegeeinrichtungen angeboten werden. Und in Absprache mit dem Herrn Oberndorfer und der Frau Hallwirth-Spörk war das dann eine sehr schnelle Entscheidung, dass die CS hier einsteigt. Und es ist eben heute so, dass neben der CS das Union Hilfswerk in Berlin und das Zentrum Schönberg in Bern die Kooperationspartner sind. Und auch die Teilnehmenden kommen aus den 3 Ländern. Und der Schwerpunkt sind Themen aus der palliativen Geriatrie.
Okay, wow, sehr spannend, sehr spannend. Also du hast ja wirklich einiges vorangetrieben. Jetzt frage ich mich natürlich, wie ist es, wenn man sowas, ich sag's jetzt, drastisch und dramatisch zurücklässt? Wie ist, wenn man in Pension geht und so viel hinter sich lässt?
Also für mich ist einfach die große Freude da, dass Dinge implementiert werden durften. Ich weiß noch, wie ich mein Masterstudium abgeschlossen gehabt habe, war schon für mich die Frage, wie können wir das in der CS implementieren. Ich habe immer gesagt, ich schreibe keine Masterarbeit für das Bücherregal, sondern ich will etwas schreiben, was man in der Praxis anwenden kann. Und ich hatte einen Studienkollegen, der war an einer internationalen Studie zu diesen Themen interessiert. Und es ist uns dann gelungen, die Implementierung mit einer Studie zu koppeln. Und dadurch war natürlich auch das Interesse in den Wohnbereichen da mitwirken zu können. Und wir haben das sehr schnell auf eine sehr breite Basis gestellt. Und ich habe nie den Druck gespürt, es muss gelingen, sondern probier es aus und wir schauen, was draus wird. Und das macht einfach sehr viel aus, wenn man diesen Druck nicht hat. Projekte gibt es ja viele in der CS, aber selber bei einem am Rädchen drehen zu können, ist natürlich schon auch was Besonderes. Und ich darf heute wirklich stolz sein, dass die Bewohnerinnenbesprechung in den Vorsorgedialog eingeflossen ist, dass der Vorsorgedialog in Österreich ein Thema ist und dass auch der Lehrgang inzwischen so oft stattgefunden hat, viele Mitarbeitende aus der CS dort teilnehmen und im Anschluss immer sehr begeistert sind über das, was sie dort auch lernen durften, dass es auch schön ist.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
Dass das Thema palliative Geriatrie noch viel intensiver in die Pflegeheime insgesamt hineinkommt. In der CS mache ich mir keine Sorge, da ist es gut verankert, da ist es eine Unternehmenskultur, aber es gibt noch andere Einrichtungen und die dürfen gern bei uns hereinschauen und sich anschauen, wie es geht. Ja, und dass ich noch ein bisschen mein Wissen an jüngere Mitarbeitende weitergeben darf.
Ihr Wissen noch an jüngere Mitarbeitende weitergeben. Da ist Gerda Schmidt auf jeden Fall gut dabei und das trotz eigentlich offiziellem Pensionsantritt. Eine Pionierin in der Gesundheits- und Krankenpflege, eine Person, die in der CS viel bewirkt hat, aber auch österreichweit ihr Tun verankert hat. Sie hat gemeinsam mit Cora van der Kooi die Meiotik weiterentwickelt und sie dann auch in der CS verankert. Was sie sagt ist, ich will keine Masterarbeit fürs Bücherregal. Was ich an dem Beispiel von Gerda Schmidt ganz besonders toll finde, ist, dass diese Tools wie jetzt zum Beispiel das Palliativblatt aus dem Nachfragen der CS-Mitarbeitenden entstanden ist und man hat genau da angeknüpft und darauf aufgebaut. Hat euch die Folge gefallen, dann lasst uns doch gerne einen Stern auf der Podcast-Plattform eurer Wahl über und abonniert Momentum, um keine weitere Folge zu verpassen.